Ja, herzlich willkommen zum Chaos-Seminar, zum Juni-Vortrag mit dem Thema Tickel. Tickel ist eine Skriptsprache oder früher hätte man eher gesagt eine Glue-Language, also was eine Sprache, wo man irgendwas zusammenleimen kann, nämlich verschiedene Softwarekomponenten zum was Größeren zur Applikation zusammenleimen kann. Heutzutage redet ja keiner mehr von Glue-Languages. Früher war das voll in. Heutzutage sind das alles Skriptsprache. Ja, Tickel. Also schreibt man so, TCL, aber die Aussprache ist üblicherweise Tickel. Und da kommt natürlich gleich ja Assoziation. Tickel im Englischen, kitzeln und wegen dem ist das Logo auch die Feder. Allerdings gibt es das Logo scheinbar erst, gibt es noch gar nicht so lang. Also Tickel ist von 1988 und 1996, da habe ich hier so ein Buch und da ist noch nirgends eine Feder zum Sehen. Heutzutage ist aber die Feder eben das Logo. Wahrscheinlich ist dann erst so die Zeit aufgekommen in den 90er Jahren, wo jedes Projekt und jede Sprache irgendwie ein Logo braucht hat. Ja, wie ist zu dem Vortrag gekommen? Ich bin ja eigentlich interessiert mich ja fürs alte Unix und folglich programmiere ich im Normalfall C und Bourne Shell und C so für richtige Applikationen, wo es auf Details ankommt und wo man so richtig programmiert, wo die Shell irgendwie so ganz High Level, wo man mal geschwind sowas zusammenskriptet. Und dazwischen drin dann die dritte Programmiersprache aus dem Original Unix, AVK, mit dem ich auch Strings richtig verarbeiten kann. Und ja, so das Dreier-Set an Programmiersprache, das ist das, was ich normalerweise so verwende für das, was ich halt so täglich mache. Aber abseits von den Bereichen in meinem Unix-System, mache ich halt doch auch was im Web und was macht man, braucht man halt dann irgendwie eine andere Programmiersprache, weil mit C und Shell und AVK will man eigentlich im Web arbeiten. Und da ist so, dass ich aus historischen Gründen PHP benutze. Das ist zwar nicht allzu schön, aber es ist ziemlich pragmatisch und historische Gründe, ich kenne mich damit halt aus und ich kriege was fertig und wegen dem habe ich da PHP. Ja, und dann gibt es noch so den Bereich Applikationen mit grafischer Oberfläche. Und der wird noch von keiner von den Sprachen, die normal programmieren, abgedeckt. Also in C ist das alles viel zu aufwendig irgendwie und Shell und AVK können jetzt auch nicht richtig und mit PHP, das ist eigentlich so der Bereich von den typischen Skriptsprachen, die man halt so kennt. Perl, Python, Ruby vielleicht. Allerdings Applikationen mit grafischer Oberfläche, das ist was, das gibt es auf meinem System eigentlich recht wenige oder recht wenig, was ich da selber mache. Das ist eher so, dann hat man halt mal irgendjemand Bekanntes, der sich jetzt so gut mit Computer auskennt und wenn da was grafisch ist, das ist halt einfacher wie zum Sagen, machst du Terminal auf und dann gibst du den Befehl ein und so. Und deshalb irgendwie, oder sobald es in Richtung Multimedia-Zeugs geht, Bilder bearbeiten oder so, da will ich mir vielleicht auch mal eine Helferlein machen, vielleicht dann als Frontend für Image Magic. Der Bereich, den habe ich bislang eben noch nicht abdecken können irgendwie und deshalb gibt es schon länger so die Idee, ich sollte mal einer von den, modernen Skriptsprachen lernen, um da auch was machen zu können. Ja, ich habe da dann Perl, das ist eine interessante Sprache, aber aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt was für produktiver Code, sondern eher eine Sprache, die ein nettes Konzept hat. Ruby habe ich ausprobiert, finde ich super spannend. Objektorientierung in Ruby, das macht mir richtig Spaß. Im Vergleich zu dem, was man vielleicht aus C++ oder Java kennt, wo es, Ja, aber Ruby ist, also meine Erfahrung war, es ist furchtbar komplex. Es hat so viel Syntaktik-Sugar, da findet man sich überhaupt gar nicht mehr zurecht. Ich habe dann irgendwie versucht, mal so Codebeispiele aus dem Netz irgendwie, die schon so was Ähnliches machen, irgendwie zusammen zum Frickler. Ich habe gar nicht verstanden, was die machen, weil die sie jedes Mal auf einen anderen Weg gemacht haben. Naja, also Ruby war dann nichts für meine Praxis. Python, da fehlt irgendwie mein Einstieg noch. Ich denke, dass Python eine sehr gute Sprache ist. Aber aus meiner Sicht wäre das dann eher so ein Ersatz für C. Und ja, Tickle, da bin ich so vor 3 Jahren mal drüber gestolpert. Und naja, ich stolper über alles Mögliche, aber wo ich dann hängen geblieben bin, ist, wo ich mitgekriegt habe, naja, das ist schon aus dem Jahr 88, also schon ein bisschen älter. Es ist entwickelt worden von einem Professor in Berkeley, Austerhout heißt der. Berkeley, ja, Unix, da gibt es Verbindungen. Und irgendwie, wo ich mich dann so ein bisschen eingelesen habe, da ist dann ziemlich schnell klar geworden, ja, da sind interessante Konzepte drin, da gibt es Verknüpfungen zu den Ideen hinter Unix. Und das hat es für mich dann eigentlich deutlich interessanter gemacht, wie jetzt Python, wo ich auch glaube, das ist eine tolle Sprache, aber die hat halt jetzt so den Reiz für mich dann gehabt bislang. Ja, also es war klar, ich wollte Tickle lernen. Und naja, so recht dazukommen tut man halt nicht. Und dann habe ich halt bei meinem Computerjahresrückblick, den ich jedes Jahr schreibe, ist halt dann Ende 2012 drin gestanden, ja, ein großes Ziel für 2013, Tickle lernen. Und ein Jahr später war es genauso. Und so ist es halt gegangen bis vor 2-3 Wochen, wo ich aus einer spontanen Begeisterung einfach gesagt habe, so, und jetzt fange ich halt mal an. Und weil ja irgendwie schon klar war, dass ich mich mit Tickle beschäftigen will, habe ich mir passende Literatur dann davor schon besorgt. Also das heißt, ich habe bloß ins Regal gegangen müssen, Buch raus und anfangen zum Lesen. Das Buch, das ich mir ausgesucht habe, ist das Buch vom Autor der Sprache selber. Also das habe ich festgestellt bei Perl als erstes. Wenn man verstehen will, wie eine Programmiersprache funktioniert, immer die Bücher vom Originalautor, von der Originalautore lesen. Weil das macht einen riesen Unterschied aus meiner Sicht, was das Verständnis der Sprache betrifft. Weil die es geschrieben haben, die schreiben auch in ihre Bücher rein, wieso sie was wie gemacht haben. Und die andere erklären bloß, wie es funktioniert, aber nicht die Gründe dahinter. Wegen dem war klar, wenn ihr Buch lest, oder das erste Buch, das ihr lest, ist das. Und bei mir ist halt immer so, wenn ich mich in was Neues einarbeite, lese ich halt erstmal ein Buch. Ja, das sieht ziemlich dick aus, aber das ist 4 geteilt. Das sind vorne so 140 Seiten Artikel. 140 Seiten für Programmiersprache, das ist eigentlich ideal, das kennt man irgendwie von Kernighan und Ritchie. Dann kommt 80 Seiten C-Interface von Tickle, muss man nicht unbedingt lesen, ist auch interessant, aber mit den 140 Seiten weiß man eigentlich schon alles Wichtige. Dann kommen nochmal 140 Seiten TK, grafische Oberfläche für Tickle, und dann kommen nochmal 80 Seiten C-Interface für TK. Also eigentlich nett aufteilt. Es wäre schön, wenn das jetzt hier außer irgendwie noch grafisch sichtbar wäre, dass das nicht bloß ein so ein Block ist, sondern naja, mehrfach geteilt. Ja, und dann habe ich halt die erste 140 Seiten mal gelesen, so morgens im Zug. Und das war auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Ja, und dann habe ich gedacht, irgendwie, man braucht ja auch Motivation. Und dann habe ich auf die Mailingliste geschrieben und habe gesagt, in 2 Wochen mache ich einen Vortrag dazu. Das war ein bisschen gewagt. Und dementsprechend stand jetzt Hanna da, quasi ohne praktische Erfahrung mit Tickle. Ich habe 140 Seiten im Buch gelesen und fühle mich gut vorbereitet für den Vortrag und kann sicher da auch tiefe Einblicke und Details und Geschichte aus von anno dazu mal und so beitragen. Also es wird spannend, war da, glaube ich. Ihr dürft auch ruhig alles fragen, was ihr wollt. Dann wollen wir sehen, ob ich es beantworten kann. Ich habe auch Live-Programming eingeplant. Ja, Artikel. Vielleicht zeige ich mal was. Tickle kann man installieren, das gibt es in Version 8.5 oder sowas. Mit Tickle kommt eine Tickle Shell. Das kennt man eigentlich von der ganzen Skriptsprache, da kann man dann direkt Befehle eingeben, sowas wie Hello World Programm. Und das wird dann eben in so einer REPL direkt ausgeführt. Puts kennt man vielleicht aus C, Putstring. Ja, dann ja, mit der Tickle Shell kann man dann auch Skripte ausführen. Wenn ich jetzt hier vielleicht mal ein Skript schreibe, und zwar habe ich das, was ich ganz als erstes programmiere, sind so Fibonacci-Zahlen mal ausgeben. Und dann fängt man halt hier mal an mit Shebang. Und das lassen wir mit der Tickle Shell ausführen. Fibonacci-Zahlen bis zur so und so viel der Zahl. Dann definieren wir mal eine Variable n mit, sagen wir mal, bis zu 100. Und wir brauchen einen Start, zum Beispiel mit A0 und B1. Und dann können wir anfangen. Und zwar, ich mache das jetzt hier ziemlich primitiv, mit einer Schleife vor. Von 0. Ja, wir machen das ein bisschen anders. Wir geben die erste 10 Fibonacci-Zahlen aus.
Was war das N?
Das N, machen wir weg. Okay, wir geben mal A aus und dann müssen wir hier eine Hilfsvariable irgendwie uns definieren, und da weisen wir mal A zu, und dann sagen wir, A ist jetzt der Wert von B und B ist A plus B. Und das war's dann eigentlich schon. Wie ich jetzt sage, das könnte.
Welchen heißt das so im mathematischen Ausdruck evaluieren?
Das könnte funktionieren, ich erkläre es jetzt. Also Zuweisungen gehen mit Set. Also man setzt die Variable A auf den Wert 0, die Variable B auf den Wert 1. Dann haben wir hier eine Vorschleife, die hat wie in C drei Teile, irgendwie Initialisierung. Also wir setzen die Variable i auf 0, mit der Bedingung, der Wert von i, mit dem Dollar davor der Wert, soll kleiner als 10 sein. Und hier Inkrement, oder wieder eine Anweisung, und da gibt es eben inkrementiert die Variable i, das ist wie i++ in C. Und dann haben wir einen Schleiferkörper, das heißt, wir geben den Wert der Variable a aus, speichern dann den Wert von a im Zwischending.
Also Dollar heißt immer Wert.
Dollar heißt immer Wert, und hier muss es TMP heißen.
Was passiert, wenn man das Dollar weglässt? Was weist er dann zu?
Dann weist er den String a zu, oder den String b, oder je nachdem.
Typensystem.
Kommen wir gleich dazu. Hier geht es um einen ersten Eindruck. Hier wird der Variable e, b das Ergebnis von dem hier zugewiesen, und expr heißt eben, werte die Expression hier hinter aus. Und Wert von TMP plus der Wert von b.
Warum braucht es hier eigentlich die Klammern?
das ist so.
Und du brauchst keine geschweifte Klammern, so wie bei der Vorschleife?
Nö.
Okay.
So.
Erwartet welche. Das Vor erwartet 400 Argumente, wenn man das so zu sehen.
Genau. Okay, ich habe es ausführbar gemacht und dann probieren wir mal, was passiert. Der Zeiger sieht jetzt ganz schlecht aus. Okay, also erster Eindruck so von Tickle. Also es gibt eine ganze Menge geschweifte Klammerer, da wird irgendwas gruppiert oder so. Es gibt die eckige Klammerer und es gibt hier dann so, so Dollarzeichen. Variable Zuweisung immer mit Z.
Also die geschweifte Klammer von der Vorschleife, Zeile 11 geht sie zu und in Zeile 6 geht sie auch. Ne?
Genau, ja.
Kommt das, dieses Set, diese Zuweisung, das Net, das erinnert mich irgendwie an den Assembler. Kommt das daher oder...
das kommt.
Man würde mal erwarten, Set A
gleich
0.
Ja, genau.
Also ein ist gleich oder sowas, eine Zuweisung. Und bei dem ist ja erst, welchen Befehl er ausführen soll, dann auch was es aufführen soll und dann welchen Wert.
Genau. Also gewohnt ist man es von vielen Sprachen, dass eben da A gleich 0 steht. Hier ist es halt so. Also es kommt nicht direkt von Assembler. Aber es gibt natürlich auch andere Sprachen, die das so machen. Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Ich möchte dann, also einfach nur, um mal einen Eindruck für euch zum Vermittler. Wir möchten den Mittelwert ausrechnen von irgendwelchen Werten. Dazu lesen wir Werte von als Kommandozeile-Argumente ein. Und die weisen wir hier Variable Nums zu. Und da gibt es hier vordefiniert argv. Das ist eben eine Liste von alle Kommandozeile-Argumente außer dem Programmname selber. Also so wie in der Shell, nicht so wie in C. Und die Anzahl von Argumente, die kann ich mit L-Length ist Länge der Liste. Länge der Liste, argv. Und das Ergebnis wird der Variable num zugewiesen. Also wir haben jetzt hier in nums haben wir die ganze Argumente drin und in num die Liste. Und jetzt könnte man mit der Schleife die alle zusammenzählen. Oder wir können hier sowas machen, wie die Summe, also wir müssen ja hier für Mittelwert erstmal alle zusammenzählen und dann durch die Anzahl teilen. Die Summe kann man mit so Bilder, also wir nehmen alle Elemente von nums und verknüpft sie mit einem Pluszeichen.
Ich hätte erwartet, dass das erst in den String-Konkat macht. Wo rechnet ihr den String denn aus?
Jetzt.
Danke.
Und dann müssen wir halt nur teilen. Also hier nennen wir es einfach min. Und da hätten wir jetzt sum. Teilt durch num. Und jetzt sollten wir aber hier noch darauf achten, dass mir auch tatsächlich mit Floating Point teilt und nicht Integer teilt. Und dann geben wir aus. So, guck.
Das Dollar weglassen, dass dann den String ausgeht.
Jetzt gibt er Minus. Also M-E-A-N.
Ah, okay.
Und so gibt er den Wert von Minus.
Ja. Gibt er dann den Kommentar mit dazu aus, dass es
sieht. Okay. So. Ah, das ist ein bisschen ein Darstellungsproblem. Jetzt gucken wir mal, ob es ausführt.
Warum macht er jetzt, wenn das Albeiteste in dem String ist, dann Dollar-Min, erkennt er was denn?
Irgendwas geht
nicht.
Moment.
Das kann ein Argument eigentlich.
Ja. Ja, gibt es damit Argumente ein.
Genau. Ach so, ja.
Ja.
Genau. Das sieht richtig aus.
Ich will noch ein String auf der Kommandozeile mit, damit ich mal den Debugger sehen kann, der sich meldet.
Invalid bare word foo.
Mal rechnet das aus, das ist
richtig. Das heißt, als letztes Element hängt da dann auch gar kein Pluszeichen dran.
Nein, nein, nur zwischendrin. So?
Dollar-Noms vielleicht. Das gibt's ja schon.
Ja, ist vielleicht so interessanter.
Ja. Moment, jetzt will ich mal erstellen dann.
Also,
ja, genau. Also, müsste es das gelten oder noch
weiter? Ja, korrekt.
Ja.
Eine Hacker, du, ne?
Ja, da. Da wollen wir nochmal drauf zurückkommen, auf das hier. Okay, dann denke ich, ein erster Eindruck haben wir gewonnen. Wie das so in etwa aussieht hier. Und jetzt entsteht so eine Programmiersprache ja nicht aus dem Nix, sondern im Normalfall gibt es da Einflüsse aus anderer Sprache. Und Tickle hat große Einflüsse aus C, aus Lisp und aus der Unix-Shell. Und jetzt, vorher war die Frage, wie ist das mit Set, dass immer Set davor steht und nicht Variable gleich Wert. Das erinnert auch stark an Lisp. In Lisp, da fängt alles irgendwie mit dem Fehler an und dann kommen irgendwelche Argumente. So auch hier. Die Vorschleife, das erinnert stark an C. Also wie das so grundsätzlich aussieht. Auch alle Operatoren in Tickle sind die gleichen Operatoren wie in C. Gleiche Präzedenzen und so weiter. Auch viele Befehle wie Putz, das ist auch wie in C. Da gibt es nur mehr so Sachen. If? Hat man das drüber? Kann ich mal hier als hinmachen. Hier Bedingung. Min Größe 5. Putz. Also da, ja. Und dann Shell. In der Weise, wie hier, wie Tickle hier arbeitet. Und zwar, also so Tickle-Skript sieht eigentlich aus wie ein Shell-Skript. Und Tickle arbeitet so. Da kommt irgendwie ein Eingabestrom. Und als erstes unterteilt Tickle den in Zeilen. Es sind nicht unbedingt physische Zeile, weil man kann Zeile fortsetzen. Und es gibt auch so Befehlstrenner, dass man in einer Zeile mehrere Befehle reinschreiben kann. Aber macht es einfach so logische Zeile draus. Das erste aus dem Eingabestrom in Zeile. Vielleicht schreibe ich das mal hier auf. In dem Schritt, da wird er dann auch gleich Kommentare entfernt. Und dann als zweites wie Shell aus Zeile wird er nochmal feiner unterteilt in Worte.
Beispiel für ein Wort? Ist eine offene Klammer ein Wort?
Wort ist letztendlich alles, was durch Whitespace separiert ist, im einfachsten Fall. Also hier drei Wörter, 1, 2, 3. Allerdings, so manche Sachen, hier sind es auch drei Wörter. 1, 2 und die Klammer, die machen das zu einem Wort. Hier sind es zwei Wörter, Putz und das, was in Klammer ist. Hier sind es drei Wörter, if, die geschweifte Klammer und die geschweifte Klammer. Ja, also ja, man darf das hier nicht ganz so hart auslegen. Also es wird nicht hier als erstes das gemacht ohne Kenntnis von hier unten, sondern das läuft schon so gemeinsam, wie das in der Unix Shell eigentlich auch ist. Wenn du da Anführungszeichen aufmachst und dann machst Enter, dann geht der String halt weiter. Oder manche Konstrukte wie so, wenn du vor irgendwas du und dann ist er auch nicht vorbei, sondern wartet dann, bis das Ende kommt. Ja, drittens, ebenfalls wie in der Shell, es wird irgendwas ersetzt. Nämlich zum Beispiel hier der Wert der Variable. Also die Zeile hier wird als erstes mal für den Artikel raus, dass die Zeile Nummer 3 ist, set nums $argv. Als nächstes sagt er, das sind drei Worte, nämlich set nums $argv und $argv wird dann expandiert und ersetzt durch seinen Wert. In gleicher Weise wie hier auch ersetzt wird. Das hier wird ersetzt durch den Wert, zu dem es evaluiert. Substitution und dann haben wir intern als Datastruktur halt eine Liste von Befehlszeilen, die aus einem oder mehreren Wörtern besteht und die ganze Substitution sind gemacht und dann ist immer das erste Wort ist der Befehl und alles weitere sind Argumente. Fast genau wie in der Shell. In der Shell, da kann man manchmal auch was davor schreiben, irgendwie so Umleitungen, Dateiumleitungen. Das geht hier nicht, sonst erst ist immer der Befehl. Und dann macht er halt wird der Befehl ausgeführt. So. Das ist, könnte man sagen, vollständig das, was das Artikel macht. Es macht genau das in der Reihenfolge und da unterscheidet sich's nur ganz wenig von der Shell. Hier Substitutionen, die Unix Shell, die macht, nachdem sie substituiert hat, teilt sie nochmal in Worte auf. Das muss sie machen, weil sonst könnte man nicht sowas schreiben. ls.c. Also Tickel wird hier sagen, gut, das ist eine Zeile, es sind zwei Worte, jetzt substituiere hier, aber beim Substituieren bleibt das hier ein Wort und dann steht hier halt a.c, b.c, c.c, aber ls kriegt im Tickel-Fall dann nur genau ein Wort, was halt die ganzen Befehle enthält. In der Shell will man natürlich dem ls mehrere Argumente übergeben, nämlich jedes von denen. Und deshalb macht die Unix Shell, nachdem sie substituiert hat, teilt sie nochmal in Worte auf.
Ich halte für die Shell wichtig, die Abarbeitung der Shell-Befehle zu wissen, weil, wenn man nested Shells hat, kann man lustige Späße treiben in den Wahnsinn rein. Deswegen hast du auch bei der Shell Möglichkeiten, eine Substitution zu unterbinden oder einen Bogen extra auszuführen.
Ja, also unterbinden, das geht hier genauso wie auch in der Shell. Man kann es einfach in Quotes setzen oder Escaper, eben zum Sagen, naja, ich will hier nicht, dass das interpretiert wird, sondern das soll literal verwendet werden. So verhindert man eine Substitution. Und wenn man sie zusätzlich ausführen will, dann gibt es eval um eine weitere Stufe. aus zum Führer, das ist hier genauso. Also hier gibt es auch Eval. Das heißt, wenn man sowas in Tickel machen wollen würde, dann müsste man hier nochmal Eval davor schreiben. Das heißt, genau, also wenn das hier expandiert wird, dann möchten wir es danach nochmal durch das Ding hier durchlaufen lassen. Ja. Gut. Es gibt auch runde Klammern. Hier kommen wir jetzt zur Syntax. Also das ist der Befehlsablauf. Jetzt kommen wir zur Syntax. Wir haben hier oben Kommentare. Kommentare werden zum Hash eingeleitet. Der Hash wird nur als Kommentar erkannt, wenn er das erste Zeichen vom ersten Wort ist. Also in der Shell kann man ja irgendwie einen Befehl hinschreiben und dann Leerzeichen, Hash, irgendwas. Sowas wird im Tickel nicht erkannt, sondern nur, wenn es am Anfang vom ersten Wort ist. Also am Anfang der Zeile, wenn nur Whitespace davor ist. Genau, sonst wird es nicht als Kommentar erkannt. Dann gibt es den Strichpunkt als Kommandotrenner, oder man kann sagen, ein Strichpunkt ist genau das gleiche wie ein Newline-Zeichen. Und dann gibt es noch den Backslash am Zeilenende. Damit kann man das Zeilenende maskieren und so die Zeile fortsetzen. Also hier eine Zeile fortsetzen, zwischendrin trennen und hier der Kommentar. Die drei Sachen beeinflussen den Schritt hier. Dann bei der Aufteilung von Worte, da gibt es Anführungszeichen, doppelte, die dafür sorgen, dass der Whitespace, der da dazwischen ist, nicht als Whitespace, nicht zum Trennen von Worte benutzt wird. Alles andere passiert hier drin trotzdem, also Variable, Substitutionen und so. Nur Whitespace wird ignoriert.
Gibt es eigentlich auch so etwas wie den Internal Field Separator?
Nee, es ist immer Whitespace. Dann gibt es geschweifte Klammerer. Geschweifte Klammerer, die sind euch jetzt hier wie Blöcke vorkommen. Tatsächlich sind die ja Quoting, die das komplett quotet. Also da wird gar nichts interpretiert. Und das heißt, in dem Fall, dass die Bedingung hier genauso wie sie ist, 1:1 dem if-Befehl übergeben wird. Und der wertet sie dann aus. Und es gibt auch wieder so Escaper, wo man halt mit Backslash das nächste Zeichen Escaper kann. Substitution. Dollar zur Variablen-Substitution. Eckige Klammerer, das ist Kommandosubstitution. Das sind wie Backticks in der Shell. Das heißt, das, was da drin ist, wertet es aus und das Ergebnis setzt an die Stelle. Und es gibt nochmal der Backslash, kommt überall vor, für Backslash-Substitution, für sowas wie Backslash-T, das dann durch einen Tab ersetzt wird, oder Backslash-N für Newline-Zeichen. Und dann gibt es noch runde Klammerer, die sind ein bisschen Sonderheit, die sind für Arrays. Also ein Array-Zugriff passiert mit runde Klammerer. In C ist das ja mit eckige, hier mit runde. Ich glaube, in Fortran ist auch mit runde. Typ, was bitte?
Du hast den Typ gepasst in Zeile 7.
Double. Das ist die runde Klammer hier, sind kein Syntaxelement der Sprache, sondern das ist was, das Expr-Kommando auswertet. Also man muss hier bei Tickel ganz klar trennen zwischen was ist Teil der Sprache. Und das ist das hier. Das hier ist die vollständige Liste von alle Zeichen mit Sonderbedeutung. Und hier in dem Fall, das Expr-Kommando, kriegt hier ein erstes Wort, ersetzt durch die Summe, ein Slash. Und das hier, wobei $num durch die Zahl ersetzt wird, 5 oder sowas. Und das Expr-Kommando weiß, was Double, Klammer auf, irgendwas, Klammer zu, heißt. Aber Ticket selber weiß das nicht in dem Fall. Nur bei Variable, bei Array-Variable da hätte ja Bedeutung. Das heißt, Double, runde Klammerer, funktioniert auch nur innerhalb von Expl. Das kann man nicht irgendwo hier oben bei Set verwenden. Also hier oder hier könnte man es nicht verwenden. Nur innerhalb von Expl. Weil kein Element der Sprache, sondern über Eigenheit von dem Expl-Befehl. So.
Das heißt, man darf keine Variable, kein Array verwenden, das Double heißt. Sonst würde er irgendwie durcheinander kommen und nicht wissen, soll Expl das auswerten oder soll Tickle das auswerten.
Also, wenn das auswertet, genau, und wenn das zuweisen willst, da wäre es ja ohne Dollar, da ist er aber immer hinter dem Set-Befehl und nicht hinter dem Expl-Befehl.
Aber der Befehl kann jetzt vorgeben, was für ihn gültig ist. Also
ja.
Eigentlich wird der dann theoretisch nur Tickle dann halt Fehler machen, weil es ein Klammer ist und kein Array. Dann kann der Befehl auch noch bestimmen, was für die Syntax korrekt ist.
Der Befehl weiß, wie seine Argumente zu interpretieren sind.
Ja, aber vorher muss ja Tickle das interpretieren und sagen, ich übergebe das dem Befehl. Und muss vorher feststellen können, vielleicht, ja, Moment mal, warum soll da plötzlich irgendeine Double-Variable angesprochen werden? Oder in der Regel ein Double angesprochen werden, das kenne ich noch gar nicht.
Also, weil kein Dollar da ist, kommt Tickle auf die Idee, dass das eine Variable sein könnte. So. Wie gesagt, das hier ist komplette Syntax von Tickle. Keine Schlüsselworte. Also, wenn man so an Syntax denkt, PC oder so, da denkt man halt an so BNF, an irgend so Syntaxregler, wie das Ganze aufgebaut ist, eine Liste von Schlüsselwörtern und sowas, gibt es bei Tickle nicht. Tickle, das hier ist alles, was ein Syntax vorgeben ist. Und alle Schlüsselwörter, also das, was sonst Schlüsselwörter sind, if oder for oder set oder so, das sind einfach Befehle. Befehle, die halt aus der Standardbibliothek gleich dabei sind, aber die man beliebig umdefinieren kann. Also man kann hier sagen, sowas wie lösch mir den if-Befehl und dann implementiert man seinen eigenen if-Befehl. Es gibt keine vorgegebene Kontrollstruktur, also die sind alle frei. Das heißt, wenn man gern, also es gibt while, aber es gibt kein do-while. Wenn man do-while haben will, dann kann man sich selber implementieren. Das geht in C nicht. In C kann man nicht einfach eine neue Art von Schleife, for each oder sowas implementieren. Es geht nur über, wenn man halt Funktionen nimmt oder so, aber man kann keine Kontrollstruktur einbauen. Und hier in Tickle ist es so, da ist das alles frei. Und das ist eben der Einfluss aus Lisp. Bei Lisp ist es, also ich habe fast keine Ahnung von Lisp, aber soviel ich weiß, da gibt es halt runde Klammern und damit kann man Schachteln. Und es ist immer Befehle und irgendwelche Argumente.
Und
der Präprozessor, ja. Der Präprozessor, der macht auch fast nur String-Ersetzungen. Und das ist, was hier auch passiert. In Tickle ist alles ein String. Und dadurch hat man halt auch die Flexibilität. Also, dass hier Double dran steht, das heißt nur, interpretieren wir die Zahl jetzt mal so. Aber letztendlich ist das alles als String gespeichert. Und auch Code ist String. Also Code sind Strings, wie man hier sieht. Das ist ein String und der wird nachher ausgeführt von dem if-Kommando. Also wir übergeben dem if-Kommando zwei Strings, nämlich das in die erste geschweifte Klammer und das in die zweite geschweifte Klammer. Und das erste, das wertet er als Bedingung aus, if, und wenn die Bedingung wahr ist, dann führt er den zweiten String aus als Code. Also ich habe jetzt da...
Ich würde versuchen, ein Programm zu schreiben, was irgendwie in CCL-Code aufspuckt. Ginge das? Oder?
Also die Frage kann ich jetzt nicht so recht beantworten, ob man da also ein Quine oder sowas, der sich selber ausgibt.
Das muss ja nicht unbedingt ein Quine sein, aber wenn ich halt versuche, zum Beispiel hier auf Line 9 das Beispiel, Pulsmin, Dolamin, das würde ja die Verbs Dolamin ausgeben.
Ja.
Und wenn ich jetzt das Symbol, ja, geht es dann noch? Dann muss ich ja nicht mehr escapen, es geht schon noch.
Also, weil ich weiß, gehen Quines in jeder Sprache, die Turing vollständig ist, wegen so einem Fixpunktsatz, den es da gibt.
Okay, also Quines geht in scheinbar in jeder Sprache, die Turing vollständig ist. Code auszugeben ist eigentlich gar nicht so die Sache, weil das ist ganz einfach. Aber Eingabe auszuführen, das ist ein bisschen schwieriger. Und also irgendwas, was reinkommt, weil das sind Strings, und das auszuführen, das ist ein bisschen schwieriger. Aber das hast du vorher mit deinem Beispiel ja schon gezeigt. Wir übergeben einfach ein Argument, das Code enthält, und führen es aus. Und es geht an sich nur viel einfacher, indem man in so einem Skript, also ich mache jetzt mal hier irgendwie so, wenn in einem Skript sowas drin steht, oh, das wollte ich nicht, aber jetzt ist weit oben, und hier, also sowas in der Art. Das wäre kein Problem. Auch jede Art von selbstmodifizierendem Code, das ist super einfach. Weil man muss einfach den String nehmen und sagen, führen halt aus. Also Benutzereingabe, die dann als Code ausgeführt wird, ob das alles so sicher ist, das ist die Frage, ob man das machen will, aber es ist kein Problem.
Kann man dann irgendwo den Tickle-Code von dem if anschauen, wie das dann aussieht?
Ob man den Code, die Implementierung von dem if angucken kann? Ja, aber ich habe keine Ahnung wie.
Okay.
Also es geht garantiert, ja. Aber da muss man halt den Befehl raussuchen.
Wie schreibt man dann selber so ein if oder ein dollar?
Ja, genau.
Wie man sowas selber schreibt, man muss ja Funktion oder Prozedur heißt das hier, schreiben, die das halt implementiert. Die ist genau wie jede andere Prozedur. Nur gibt es da so irgendwie so ein paar Feinheiten, was der Scope von den Variablen angeht. Und wenn man also Kontrollstruktur, die macht ja kein eigener Block auf oder kein eigenes Level, das irgendwie eins tiefer ist, sondern das muss eigentlich auf dem gleichen Level arbeiten, obwohl es eine Prozedur oder Funktion ist. Und da gibt es sowas wie Up-Level und Up-Var, da kann man das machen. Aber da kann ich jetzt leider keine Praxiserfahrung beisteuern. Aber an sich einfach ein ganz normaler Prozedurschreiber, die halt gewisse Anforderungen hat, also ein paar Feinheiten. Aber dann hat man es schon. Oder natürlich dann in C oder in irgendeiner anderen Sprache, die da Tickle-Bindings hat, das steht dann in der zweiten 90 Seite drin, wie das geht. Wie man es in C macht. Und wie man es in Tickle selber macht, so do-while, das steht, glaube ich, auf 5 Seiten irgendwo dazwischen drin. Also auf jeden Fall ganz einfach. Das habe ich ein bisschen überflogen, weil ich habe gedacht, jetzt machen wir erstmal die einfache Sache und dann...
Ja, aber vielleicht sag ich mal noch, wie man überhaupt eine Prozedur schreibt. Ja.
Wie man Prozedur schreibt. Dann implementieren wir doch hier das Mean als Prozedur, oder? Ja, GGT kommt auch nicht. Ich muss mal gucken, dass man hier et zu kompliziert war dazu. Ja, dann machen wir doch ein GGT. Okay, für ein GGT brauchen wir zwei Zahler. Die holen wir uns als Argumente. Also hier argv ist eine Liste und mit L-Index kann man eben das x-te Element aus der Liste rauspicken.
Ich habe gesagt, das geht mit den bunten Klammern.
Was bitte?
Ist das so gemeint, dass runde Klammern der Listenindex wären? Jetzt schreibst du plötzlich L-Index.
Nein, runde Klammern sind für Array-Elemente. Und Arrays sind Hashtables, also assoziative Arrays. Und Liste ist einfach mehrere Werte hintereinander durch Whitespace hier drin. Genau, also das, da gibt es eben so ein ganzes Set an Funktionen, die alle mit L anfangen für Liste und Arrays, das ist dann irgendwie separat nochmal. Ja, also eigentlich wäre Hashtable statt bessere Bezeichnung, also Hashes, nicht gerade das, was man so als C von Arrays kennt. Okay, jetzt haben wir zwei Werte. So, wie sieht es mit GGT aus? Wie macht man das? Das Kleinere von größer abziehen. Okay, Methode, PROC, die nennen wir GGT. Die kriegt als Argumente, hier drin ist einfach in geschweifte Klammer eine Liste von Argumente, zum Beispiel A und B, zwei Variablen. Und dann haben wir hier irgendwo ein Body. So, das ist unser Rahmenwerk. So. Jetzt gucken wir, wenn A kleiner ist als B, dann sagst du?
Wenn ich sortiere, dass A größer als B ist, und wenn sie B von A ab.
Sortiere? Ich habe keine Ahnung, ob es eine Sortierfunktion gibt.
A kleiner als B, dann ist zusätzliche Variable C und dann ist A
regressiv ist das.
So, was fällt? Okay, was meint ihr dazu? Könnte es passen? Also hier die Argumenteliste, das ist einfach hier die Variablenname Whitespace geht drin hintereinander geschrieben. Es gibt auch Möglichkeit, irgendwie so variable Argumentanzahler zu machen, irgendwie, dass man sagt, hinter gibt es so irgendein Catch-all-Ding. Und es gibt, glaube ich, auch sowas mit Default-Werte, wie man das halt so aus Skriptsprache kennt. Hier unten nochmal zum Zeiger die Anführungszeichen, die sorgen dafür, dass das alles ein Argument ist. Also Whitespace wird ignoriert, aber die Kommando- und Variable-Substitutionen, die werden trotzdem ausgeführt. Okay, dann gucken wir mal. zwei Zahler?
Eigentlich hat er 13.
Jetzt überforderst du halt gleich beim ersten Test.
91 und 13.
91 und 13. Okay. Wo ist der Fehler? Ja. Sehr gut. Sieht schon besser aus. Gut, und jetzt nehmen wir mal eine große Zahl. So, 9 Nuller.
Ja.
Tja, das ist wohl zu tief genestet oder sowas.
Also mach mal ganz gleich 1 und 0. 1821. 0 plus 1 und 0.
1821. Zwei Primzahler.
Genau.
Oh ja. Ja, also man müsste dann halt einen nicht-rekursiven Algorithmus nehmen, wenn man dann so lang rechnen will. Aber große Zahler kann das an sich schon.
Ja.
Ja, das heißt, man müsste es halt noch ein bisschen sicherer machen. Es passiert auch sowas, wenn man bloß euer Argument angibt. Also da fehlt schon ein bisschen was. Wobei ihr sowas ja machen könntet. If length. Ah, mir geht auch einfacher. C und gleich 2. Okay, hier, argv0, das ist der Programmname, den gibt es separat. Und wenn man bei Putz zwei Argumente übergibt, dann ist das erste die Datei, in die es gehen soll, und Standard out, Standard in, Standard error sind vordefiniert. Alles andere müsste man halt öffnen, separat. Gucken wir mal. Okay. Die 0. Okay.
Ja, was ist schon der GGT von 1 und 0?
1? Wenn
0 hat keine Teiler.
0 hat alle Teiler. Ich habe vielleicht eine bessere Frage.
Ja.
Wer
ein
Maßstab ist, statt A gleich B.
Warte mal.
Das kleinere gleich 0, also B ist gleich 0.
Also.
If B, Dollar B ist gleich 0, dann betrauen A.
Aber die können dann zufälliger. Die können zufällig sortiert sein. Hier ist nichts
ja,
sortiert.
Aber okay, mach trotzdem mal.
Okay, also das speichere ich hier mal noch. If Dollar $B gleich. Okay. Die hat so. Andersrum.
0 und 1
hängt
sich dann
auf,
aber
1
und 0
wird funktionieren. Okay, machen wir 1 zu 0. Moment, ich habe vielleicht was vergessen. Ja. Moment. Unbalanced Brace and Comment. Aha.
Comment.
Was es nicht alles gibt. Also scheinbar sind die Kommentare doch keine so richtigen Kommentare. Gut.
Vielleicht werden die Kommentare eigentlich dem Kommentarapparat oder wie viel zugeführt und deswegen muss ich umlaufen.
Genau, musst du die im den Hash einen Block dahinter setzen?
Also in meinen Gläser zum Hand, dass Kommentare kein Befehl sind, die den Hash heißt, sondern dass die davor separat rausgefiltert wird. Aus dem Grund, weil wenn es ein Befehl wäre, dann würden alle Substitutionen trotzdem ausgeführt werden davor. Und wenn du was auskommentierst und da hat es eckige Klammer drin, dann wird das trotzdem alles berechnet. Und dann wäre es ja kein Kommentar. Der Kommentar soll ja eben nicht ausgeführt wurde. Das war allerdings in der Unix-Shell anfangs auch so. Da hat es gar kein, also das Hash-Symbol hat es nicht gegeben, sondern die einzige Möglichkeit für Kommentare war das Doppelpunkt-Kommando. Das Doppelpunkt-Kommando ist nämlich das NOP-Kommando, also es macht nichts. Und alle seine Argumente ignoriert es. Das heißt, wenn du Doppelpunkt und dann irgendwas dahinter schreibt, hier Doppelpunkt, dann ist das ein Kommentar in der Shell. Auch nichts. Also alles, was dahinter kommt, wird ignoriert. Aber wenn dahinter da irgendwelche Kommandosubstitutionen sind, sowas, dann... das macht hier nichts. Warte, wir müssen das anders machen. Wir gucken mal, ob es hier die Datei gibt. Die gibt es nicht. Aber wenn wir hier jetzt sowas schreiben, dann gibt es die plötzlich. Also weil die Kommandosubstitution macht die Shell halt davor, bevor das Doppelpunktkommando überhaupt das Argument zum Sehen kriegt. Und deshalb hat man dann in der Unix-Shell später dann eben richtige Kommentare eingeführt mit dem Hash-Symbol und in Tickle gibt es eben auch deshalb ziemlich richtige Kommentare, die aber zumindest die geschweifte Klammer da irgendwie prüfen. Vielleicht ist das auch, haben sie sicher auch gesagt, naja gut, unbalanced braces, wenn man sowas hat, das deutet doch sehr stark auf einen Fehler hin und keine Ahnung, vielleicht haben sie sich das denkt und gesagt, na gut, das überprüfen wir trotzdem. Ich weiß es. Ja. Gut. Gucken wir uns vielleicht nochmal ein anderes Programm an, das ich jetzt nicht abtippe, sondern dass man es einfach nur zu Gemüte führt. Ich habe hier nochmal eine andere Fibonacci-Implementierung gemacht mit Liste. Ich habe hier gesagt, ich will Zahlen bis maximal 100, also größte ausgegebene Zahl zu kleiner als 100 sei. Ich fange an mit 0,1. Das ist eine Hilfsfunktion next. Die kriegt die Liste übergeben und gibt das nächste Element zurück. Und was ich hier mache, ich baue die Liste, baue ich einfach aus. Ich hänge immer hinter was an, nämlich in der Schleife hier mit L-Append, also List-Append, an die Liste A, hänge ich das mit der Funktion next, rechne das nächste Element hinter an. Und das mache ich halt so lange, bis das nächste über, solange das nächste noch kleiner als die 100 ist. Und wie mache ich das hier? Ich sage, von der Liste nehme ich mal die letzte 2, die hole ich raus mit ListRange, aus der Liste A, das letzte minus 1 bis zum letzten. Und dann ist hier wieder der Trick mit Join, das heißt, ich habe eine Liste und verknüpft die ganzen Elemente mit Plus. Das sind halt die 2 letzten Elemente, das ist quasi Addition von 2 letzten Elemente. ganz einfach. Und dann am Ende habe ich hier in A eben die Liste von der ersten Fibonacci-Zahl bis zu 100 oder kleiner wie die 100. Und dann nehme ich wieder ein Join und Split. Split ist das Gegenstück zu Join. Das heißt, ich splitte die Liste am Whitespace, dann habe ich die ganze Elemente extra und dann join ich sie mit Newlines und das sorgt dafür, dass von die Elemente sind alle hintereinander zu jedes Element ist auf eigene Zeile. Ist das klar weiter hier? Also in PHP, wer das kennt, da gibt es Implode und Explode, macht genau das gleiche. In Perl heißt es, glaube ich, auch Split und Join. Das kann man. Ich glaube, man kann es auch mit richtigen Strings, ein richtiges String-Splitter. Bin ich mir jetzt so sicher. Aber warte, es gibt nämlich auch Manpages für das ganze Zeug. Und zwar in der Section N sind die bei mir. Split. Moment, ich wechsle hierfür mal. Da sieht man es zwar nicht so gut, aber da ist Schriftgröße. Habe mehr Platz. Die Manpages sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die so einen eigenen Stil haben. Und optionale Argumente sind nicht in eckige Klammern, wie man das so kennt, sondern in Fragezeichen eingefasst. Wahrscheinlich, damit es keine Verwechslung mit eckige Klammern gibt. Also das ist da so üblich. Und wenn wir jetzt hier mal nach Split schauen. Between instances of the characters in Split char. Also vermutlich kann man dann mehrere hinterlegen und dann jedem beliebiger von denen wird gesplittet, aber nicht an dem String. Sonst wird wahrscheinlich auch nicht Split chars das Ding heißen, sondern wird es Split String heißen. Okay. Ja, was gibt es dann noch so in Tickle an Befehle? Also, was man als Kontrollstruktur nehmen kann, ist, gibt es hier bei if, while, for each. Es gibt kein Go-To. Es gibt das Kommando glob, mit dem man eben Strings matchen kann wie in der Shell, also mit dem Stern und mit dem Fragezeichen. Und es gibt das Kommando regexp, um reguläre Ausdrücke anzuwenden. Ja, sonst kann man halt alles mit Dateien machen, öffnen, schließen, schreiben und so weiter.
Gibt es noch so was wie Default Arguments? In Python gibt es zum Beispiel, wo du Prozeduren definieren kannst, wo du denen dann sagst, es gibt ein Argument A und der hat Standardwert.
Ja, Default Argumente gibt es auch. Das wird dann als Liste von Listen mit jeweils zwei Elementen übergeben, wenn ich mich recht erinnere. Das war dann sowas wie procFoo und hier drin ist dann A hat der Standardwert 1 und B hat der Standardwert 2. So. Oder dann halt, ja, ich weiß, also so sollte es wohl auch funktionieren. A muss einen Wert übergeben kriegen und B hat den Standardwert 2. Bin mir recht sicher, dass es in etwa so aussieht. Wie bitte beliebig viele Argumente, oder? Ja, das gibt es auch. Und das ist, glaube ich, wenn das letzte Argument args heißt. Irgendwie sowas gab es da, dann hat es als Liste alle weitere. Also, wenn man nach args sucht, dann findet man schon das Richtige. Aber ich weiß nicht, ob man es genauso hinschreibt oder anders. Das gibt es auch, ja. Ah ja, vielleicht interessant ist noch die Funktion Format, Proc ist auch bloß ein Befehl, ja.
Also,
es gibt keine reservierte Wörter in Tickle, nur die Zeichen, die hier sind. Hier könnte man die Ausgabe mal ein bisschen anders machen. Und zwar, wenn man den GGT jetzt irgendwie, na, GGT ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, der Mittelwert wäre eigentlich besser. Wenn man den jetzt auf eine Kommastelle oder so gerundet haben will, dann können wir das mit Format machen. Und wir machen das direkt hier. Format ist eigentlich das gleiche wie sprintf in C. Das heißt, Format nimmt einen String und da hat es irgend so Escape-Sequenz mit Prozent. Hier wird es jetzt, und dann, danach kommen dann die Variablen. Hier wird es mean als String hier einsetzen oder wir können dort Punkt 2f auf 2 Komma-Stelle angeben. Das, der String wird dann erzeugt, zurückgegeben und das Puts gibt es dann aus.
Gibt es das äquivalent Scan auch? Also um Eingaben so ähnlich zu verarbeiten?
Ja, es gibt auch das Gegenstück Scan, aber Moment. Das. Wir gucken mal, da gibt es bestimmt auch ein Manpage. Wie das, da, ich weiß nicht mehr ganz, wie das war. Ja, doch, Scan. Also, sehr gut geraten. So. Genau, funktioniert analog. Steht ja hier sogar in der Manpage. Wie NCC SCANF. Man kann funktional programmieren. Ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, das war irgendwo beschrieben, weshalb man funktional programmieren kann. Irgendwie so sprachtheoretisch. Ich glaube, das. Ich weiß nicht mehr, müsst ihr nachlesen. Also das geht auf jeden Fall. Man kann auch objektorientiert programmieren. Da gibt es verschiedene Erweiterungen dafür und ich glaube in Tickle 8.6 ist jetzt auch Teil der Sprache. Wobei ich das eher ein bisschen seltsam finde, eher ein bisschen befremdlich, dass Tickle jetzt auch objektorientiert sein muss, wie wenn es da nicht schon genug andere Sprache geben wird. Ja, aber ich stehe halt auch eher auf das Alte, wo es noch klein war. Ja, Nebeläufigkeit gibt es. Ja. Aktuelle Version 8.64 vom 12. März 2015, laut Wikipedia. Die Homepage ist tickle.tk. Das ist ganz nett. Ja, vielleicht nochmal kurz zurück zur.
TK ist Türkei, ja. TK ist Türkei, ja.
Nee, weißt du, was TK ist?
TK ist
das. Ist das nicht irgendein Inselstaat oder sowas Kleines?
ATR war Türkei.
Ja, Tickle, was ist jetzt Tickle so genau? Also Tickle ist eine Skriptsprache, die man einfach so benutzen kann, aber Tickle ist auch sowas wie Lua, nämlich ein Interpreter, den man in einer Anwendung einbauen kann. Also Tickle gibt es als Bibliothek, als C-Bibliothek, die man verwenden kann, um seiner Anwendung eine Skriptsprache einzubauen. Das heißt, man kann Tickle nehmen ohne Befehle, dann hat man nur das und sich seine eigenen Befehle definieren und die hinterlegen wieder mit C-Code oder sonstigem Code. Also wenn man in seiner Anwendung eine Skriptsprache einbauen will, was ja bei größeren Programmen, also der GIMP hat eine Skriptsprache, das ist glaube ich Python, Spiele sind das normalerweise, da verwendet man halt Lua, aber genau in der gleichen Weise kann man Tickle auch verwenden. Und so ist es auch entstanden, weil die sind damals sind sie halt verschiedene Anwendungen entwickelt und immer wieder eine neue Skriptsprache dafür implementiert. Und dann hat er aus der Haut, hat halt sich mal, ich weiß nicht, einen Oster oder so hingesetzt und hat gesagt, so, jetzt machen wir es einmal. Und so flexibel, dass wir es für jeden von unseren Fällen immer anpassen können. So ist Tickle entstanden. Und das ist weiterhin so, dass man Tickle eben nur den Interpreter einfach einbauen kann in seine eigene Anwendung.
Kennst du denn zum Beispiel, wo Tickle verwendet wird? Ich kenne nämlich nur MS2, also
Netflix-Simulator. Beispiele, wo Tickle verwendet worden ist?
In einem Browser, PHP, Browse X.
Ich habe es vorher erst gelesen, also ein Beispiel, und mir fällt es nicht mehr ein. Das war irgendwas, wo ich denke, aha, nicht schlecht.
Was ist mit Expect? Was macht das? Ist das sowas?
Oder ja, Expect ist auch Tickle, genau. Baut auch, ist eine Tickle-Erweiterung, um Kommandozeiler Dialoge automatisiert durchzuführen. Also wenn man das Kommando FTP automatisieren will, dann kann man sowas wie Expect benutzen. Also das heißt immer, schreib was raus und warte, bis das und das kommt. Also Expect. Warte auf eine bestimmte Rückgabe und mach dann wieder was. Ja, Tickle, da gibt es eine ganze Menge Erweiterungen, eben zum Beispiel Expect. Und die bekannteste Erweiterung ist TK. TK ist als Tickle-Erweiterung entstanden, um eben für Tickle grafische Oberfläche zu bieten. TK steht für Toolkit, also ist einfach ja, eine Möglichkeit, eine grafische Oberfläche zu bauen. Und TK hat sich recht selbstständig auch anfangs entwickelt und ist dann auf ganz viele andere Sprachen übertragen worden, weil TK total einfach ist. Und damals war das Alternative halt sehr aufwendig, also Motif, aber ich habe keine Ahnung, ich habe da null Erfahrung, wie aufwendig das war. Aber mit TK kann man halt super einfache Anwendungen machen. Und heutzutage gibt es für alle Skriptsprache TK-Bindings, aber Tickle programmiert eigentlich niemand mehr so arg. Also das, es gibt immer noch, also es wird aktuell weiterentwickelt, es gibt immer noch eine Community, eine Liebhaber-Community, die aktiv da dran ist, aber so die große Masse, die sind halt abgewandert auf der einen Seite zu Python, PHP, Ruby und Perl und auf der anderen Seite zu Lua. Also das ist vielleicht auch so ein Problem von Tickle, dass die sich jetzt so richtig positioniert sind, sondern so mit da drin sitzen blieben sind. Einerseits jetzt so groß und General Purpose war er wie Perl und etc. und andererseits jetzt so klein blieben wie Lua. Und wenn man so zwischendrin sitzt, dann verliert man meistens. Weil hat man halt nicht so seine Nische. Und damals war es so, Tickle war noch vor Perl die beliebteste Skriptsprache. Also solche Zeiten hat es gegeben. Tickle und Perl und viel anderes war da noch nicht. Genau, heutzutage sieht es ein bisschen anders aus.
Ja. Ich habe da zwei Wochen schon reingezogen, um sich einlesen. Also die technischen Details, hier ist die Speicherverwaltung, da gibt es ein Details, da gibt es einen Tag, auf dem es arbeitet, oder müssen die Variablen anlegen.
Speicherverwaltung und so weiter. Ich habe nichts in der Richtung gelesen. Also das, was ich gelesen habe, war alles eher höherlevelige, nicht Implementierungsdetails. Das Einzige dazu weiß ich, ist, dass man sich um Speicherverwaltung nicht kümmern muss. Fast nie kümmern muss, was eigentlich typisch für Skriptsprache ist. Variablen sind dann einfach verfügbar, wenn man sie zuweist. Ich weiß, dass alles intern als Strings gespeichert wird. Also alles sind Strings. Es gibt nur manchmal Konvertierungen, wenn man halt Floating Point rechnet oder so, aber nachher ist es dann wieder als String abgelegt. Und ich weiß, dass wenn man Dateien öffnet, dann muss man die explizit wieder schließen. Da kann man bei Tickle Garbage Collection machen, weil, also man kann nicht sagen, jetzt gibt es keinen Verweis mehr auf den Fall des Krypto und deshalb können wir das wegräumen. Das liegt daran, weil die File-Deskriptoren für die Dateien einfach Strings sind. Also es sind halt alles Strings und weil man Strings sich selber kopieren kann und selber zusammensetzen kann und so, kann Tickle nicht wissen, wann es keine Referenz mehr gibt. Also wenn es da wirklich Referenzen gäbe, dann könnte Tickle wissen, wann es keine Referenz mehr auf die Datei gibt und dann das Ding zumachen und entfernen. Aber das geht nicht, weil es halt alles Strings sind. Ne, keine Pointer. Also es gibt viel Einfluss von C in der Hinsicht, wie die Syntax sowas von Eindruck, die so macht. Also die Art davon, nicht die Details, ob es jetzt runde, geschweifte Klammern sind, aber wie so vor aussieht, Vorschleife und die ganze Mathefunktion, die es gibt, alle Operatoren, also alles, was Expr macht, alles das ist 1:1 wie in C. Also da ist ein großer Einfluss da, aber die Struktur der Sprache, die hat eher wenig mit C zu tun, sondern da ist eher Lisp drin, also der Aufbau von den Kommandos und so der Arbeitsablauf ist eben ganz viel Shell, so ganz großer Einfluss von der Richtung.
In was ist dann der Interpreter dann geschrieben?
In C natürlich. Also mein, das kommt von 88 und 88 da... Ja, stimmt, du hast recht, es hätte auch Lisp sein können. Ich denke, wenn es in Lisp gemacht worden wäre, dann wäre insgesamt das System deutlich Lisp-artiger geworden. Dann wären bestimmt nicht die Operatoren und die Mathefunktionen wie in C. Also kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Aber hätte natürlich auch sein können. Gut, jetzt würde ich euch noch was zu TK zeigen. Und dann das Ganze zusammenfassen und abrunden. So, TK. Also machen wir mal ein kleines Programm. Hier für TK verwenden wir jetzt nicht die Tickle Shell, sondern Wish. Wish ist die Windowing Shell. Das ist einfach eine Tickle Shell, die hat zusätzlich TK auch noch hat. Da kann man dann auch sowas wie Package require TK. Gut, und dann legen wir mal an, an button.b so, jetzt probieren wir das einfach mal so. Bin mir jetzt so ganz sicher, ob das funktioniert, da ich quasi nichts mit TK bisher gemacht habe, fast nichts. Aber allzu schwer ist das ja nicht. Und tatsächlich ist es ein Button da, auf dem Hello steht. Ihr darf euch jetzt nicht verwirren lassen, mein Window Manager macht alles Vollbild. Das heißt, eigentlich gäbe es hier ein Fenster. Ein anderer Window Manager. Also normalerweise sieht das Ganze dann so aus und hat oben noch irgendwie so eine Menüleiste oder sowas. Auf manche andere exotische Window Manager. Ja, genau.
Und das Button-Aussehen, das ist aber nicht vom Menü.
Das Button-Aussehen, dass es schwarz ist, das liegt daran, dass in meiner X-Defaults drinsteht, dass ich das Standard-Hintergrund schwarz haben will, weil dann ist halt auch, sind halt die ganze TK-Anwendungen sind alle gleich. Wenn ich XPDF oder sowas öffne, ist halt alles schwarz und nicht weiß und das ist dann kein so Kontrast zu meinem Terminal. Was für ein Window-Manager ist das? Das ist eine modifizierte Version von DWM. Der Window-Manager. Okay. Also das, wir können das ja auch weiß machen, wenn das euch leichter fällt. Aber ich würde jetzt das hier doch nochmal Vollbild machen. Ihr stellt euch einfach vor, der ganze freie Raum da außenrum, der wäre nicht da. Okay, das heißt, wir machen das jetzt mal weiß. Zum Beispiel mit Background White. Ha, super. Aber jetzt sollte man vielleicht den Foreground auch noch black machen.
Zum Glück war es nicht weiß, sondern so grau.
Kann man machen, dass da was passiert, wenn man auf den klickt?
Klar können wir das machen. Ich glaube, das heißt Action. Und Action nimmt einfach Tickle-Code als Argument. Also das hier ist Tickle-Code, die Funktion Exit. Im einfachsten Fall schließt das Programm. Gucken wir mal. Moment. Ah, es heißt scheinbar nicht Exit, sondern irgendwie anders.
Nee, Action beschreibt den Action.
Ich sage euch das gleich.
Action ist es nicht.
Hier gibt es doch irgendwo so einen Button. Button. Ich muss ins andere Buch reingucken.
In der Main-Page.
In der Main-Page. Ich bin mir jetzt sicher, ob das da drin steht, weil es gibt da so allgemeine Optionen, die für alle Widgets gelten und manche Optionen, die nur für Command ist es. Die nur für manche gelten. Das heißt, dann ist die Frage, ob es in der Mainpage von Button überhaupt drin steht. Okay, jetzt klicken wir mal und es ist weg. Gut. Aber wir können hier auch beliebiges hinschreiben, zum Beispiel Puts. Hello?
Was macht denn dieses F.B eigentlich?
Also was man hier macht, ist, Button ist eine Prozedur aus dem TK-Paket. Das legt einen Button an, der Punkt B heißt, mit dem Text Hello und so weiter. Und Pack B ordnet den Button dann auf der sichtbaren Fläche an. Also es packt die ganze Sache. Und das ist eigentlich ein recht einfaches Konzept. Man kann eben auf verschiedene Weise packen. Das heißt, alle immer von rechts dagegen schieben oder alle immer von unter dagegen schieben, mehrere Sachen. Also ich kann das hier mal machen. Machen wir einen zweiten Button, Punkt B2, minus Text. Und jetzt zeige ich hier Punkt B und Punkt B2. Die hat es jetzt so von unten nachgeschoben. Und man kann dann hier Moment. So nicht. Ja. Ich glaube, mir ist gerade mal. So, man kann die jetzt auch auf. Hm. irgendwie sage, in welche Richtung man die Pagger will. Seit gucken wir mal, was das macht. Ah, jetzt packt es immer beim vorigen Element auf die Seite. Also er fängt jetzt hier halt auch links an und packt sie dann immer so dagegen. Und der macht nichts, der Button. Und der, der macht schon was, nämlich gibt Hello aus im Terminal. Okay, hier vielleicht nochmal kurz zu dem Punkt B2 und Punkt B.
Ja. Ist dann auch sowas wie Layouts, also dass man jetzt sagt, ich möchte ein Grid-Layout?
Es gibt inzwischen als Erweiterung sicher auch sowas wie Grid-Layouts. Ich weiß nicht, was standardmäßig mit dabei ist an Layouts, weil da habe ich einfach null Erfahrung gesammelt. Ich weiß nur, man kann sie halt so dagegen packen und dann kann man irgendwie ein Frame drum machen und mehrere Frames dann so packen und so. Und man kann expand und so weiter. Also da gibt es Möglichkeiten und wahrscheinlich gibt es alles, was du so kennst, irgendwie entweder von Haus aus oder in einem extra Paket.
Können wir als Command auch einen neuen Button ausrichten? Bitte? Können wir als Command einen neuen Button ausrichten?
Was meinst du mit Buffer, ein neues Fenster?
Ein Button.
Ein neuer Button.
Ja, also ich klicke auf den Button und dann soll ein zweiter Button.
Ja, wieso nicht? Machen wir doch hier mal. Also ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber wieso soll es nicht funktionieren? Und zwar Button.b. Und jetzt muss man halt hier vielleicht gucken, dass man da irgendwas inkrementiert. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert mit lokale und globale Variable. Num gleich 1 und dann bNum. Also vielleicht fangen wir mal bei 4 an, weil da oben haben wir ja schon 2. Minus Text Button Num. Und dann brauchen wir noch pack.bNum. Okay? Und hier müssten wir dann vielleicht noch incrNum.
Aber dann setzt das nächste Mal wieder auf 4.
Ja, das stimmt. Dann müssten wir das so machen.
Oh.
Vielleicht. Mir war da der Gläser. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt war es, glaube ich, hier. Ja, also das macht Spaß. Gut. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen was komplizierteres mal, das ich euch nur zeigen will. Und zwar habe ich hier heute Morgen im Zug so eine Umwandlung von Gradzahler, also Grad Temperaturgrade gemacht. Sieht so aus. Und wir können das ja jetzt hier mal 0 Grad Celsius und dann gibt er mir halt aus, ja, Fahrenheit und Kelvin. Oder ich sage hier, 200 Kelvin, rechnet es um. Was das hier ist, das sind 3 Frames, die jeweils links ein Label hin und rechts so ein Text-Input. Und immer wenn ich hier irgendwo in so einem Feld Enter macht, dann wird er die andere aktualisiert. Okay, sieht so aus. Hier oben, wie gewohnt, Wish als Interpreter, TK verwenden wir. Hier sind meine Hilfsfunktionen, Fahrenheit nach Kelvin, übergibt einen Fahrenheitwert und rechnet halt hier entsprechend um. Das ist in der Wikipedia gestanden, wie das geht, Kelvin nach Fahrenheit. Celsius nach Kelvin, Kelvin nach Celsius. Ich habe halt gesagt, naja, ich mache alles über Kelvin, rechne immer dahin und dann wieder zurück. Und dann mache ich hier ein Frame für Celsius, da steckt ein Label drin und das Entry und pack die zwei Elemente in den Frame rein. Dann mache ich das Ganze für Fahrenheit, das gleiche für Kelvin und dann packe ich die drei Frames eben untereinander. Vielleicht so weit. Hier steht Punkt Cell, also der Frame heißt Punkt Cell für Celsius und das Label heißt auch Punkt Cell Punkt L1 für Label 1. Was hier das hier ist, das kann man sich als Pfadangabe vorstellen, nur dass keine Slashes verwendet werden, sondern Punkte. Also das Root-Fenster, das hat die Bezeichnung Punkt und die Elemente auf oberster Ebene sind halt Punkt irgendwas und hier das Label L1 ist ein Unterelement von dem Frame Cell. Genau, das ist einfach hierarchisch geordnet. Also wie ein Unix-Pfad, nur mit Punkte statt Slashes. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber macht es eigentlich ganz einfach. Ja, und dann habe ich noch Key-Bindings. Und zwar für Cell.Value, also das ist das erste Eingabefeld, wenn da Return drückt wird, dann wird der Code hier ausgeführt. Nämlich, ich setze die Variable Kelvin auf das und die Variable Fahrenheit auf das. Und die Variablen sind hier oben bei den Entries mit Text Variable direkt hinterlegt. Das heißt, immer wenn sich die Variable ändert, wird automatisch die Anzeige aktualisiert, was super bequem ist. Und so habe ich das hier halt für die drei gemacht. Und ich finde, also ich habe jetzt da eine gute Erfahrung gemacht, eigentlich mit wenig Code da das Ding geschwind zusammen zu machen, weil ganz viel automatisch geht, gerade über die Text Variables und so Key Bindings hier unter. Das ist ja wirklich trivial, aber es bindet halt ans Hauptfenster Q auf Exit, das heißt, ich kann einfach Q drücken und das Ding ist weg. Also sehr, sehr komfortabel und wenig Aufwand. Ja, so viel zu dem kleinen Eindruck von TK, da habe ich einfach wenig Erfahrung, aber ich denke, es hat er ein bisschen vermittelt, dass mit TK es wirklich einfach ist, Oberfläche zu machen. Und das kann man mit Perl, mit Python und so überall auch machen. Da gibt es auch überall was für TK.
Dann das Ganze, wenn passiert, also dass dieses Bind und wenn du weißt,
ohne dass ihr da jetzt mehr dazu wisst, sage ich ja. Also ja, das ist irgendwie eventbasiert, aber ich habe keine Ahnung, wie genau. Also ja, da muss ich selber die einlesen oder mir in ein paar Monaten noch mehr fragen. Ja, zum Abschluss. Tickle ist, der Kern der Sprache ist total winzig, nämlich nur das. Das kommt aus der Lisp-Vergangenheit her. Lisp ist genauso. Und ich habe mir, ich habe gelesen, Forth genauso. Ich glaube, du kannst dir ein bisschen aus, da ist auch so. Das ist eben so eine Familie von Sprachen, die das Konzept nehmen, nämlich ganz wenig Syntax, bloß so viel Syntax, damit man erweitern können. Und alles andere geht dann über Prozeduren. Anders wie die Algol-Sprache, C und so weiter, die viel mehr über Syntax macht. Also ihre Mächtigkeit aus der Syntax holt. Und hier kommt Mächtigkeit aus der Erweiterungsfähigkeit und der Prozeduren.
Also die reservierten Schlüsselwörter in C sind auch überraschend wenig, wenn man sich mal so anguckt.
Das stimmt, in C sind es auch wenig Schlüsselwörter und da kann man natürlich mit einem sehr eleganten Sprachdesign aus viel Mächtigkeit rausholen aus wenig Syntax. Ja, in den Tickle-Büchern, da steht immer wieder mal drin, Tickle ist einfach zum Lernen, weil es gibt ganz wenig Regler. Und das finde ich ganz interessant, weil ich jetzt so recht weiß, ob das stimmt oder ob das jetzt stimmt. Also ja, es gibt ganz wenig Regler und wenn man die kennt, dann kennt man eigentlich komplette Sprache. Und dann muss man halt nur irgendwie Lexikon, also muss man in der Nachschlagewerk wissen, wie die ganzen Befehle heißen und wie man die aufruft. Aber Sprache kann man eigentlich ganz einfach lernen. anders wie Sprache mit viel Syntaktik Sugar, also für mich halt das typische Beispiel ist Ruby. Da gibt es so viel Syntax, da bringt mir mein Anfängerwissen erstmal überhaupt gar nichts, weil ich gar nicht verstand, was da passiert. Hier kann ich mir alles erklären. Und alles, was ich nicht verstand, da finde ich raus, wie der Befehl heißt, und dann gucke ich in der Mainpage nach. Also da kann ich mir alles erschließen mit ganz wenig Wissen. Und deshalb ist es eigentlich einfach. Aber Anfänger, Programmieranfänger, würdet kaum sagen, dass sowas einfach ist oder dass Lisp einfach ist. Ich meine, also die Frage ist, wieso nicht? Hier, da muss man nur stur wie eine Maschine arbeiten, jeder Kommandosubstitution halt im Kopf durchführen und so, und dann hat man alles verstanden. Und das denke ich, ist interessant, dass Sprache, die ganz einfache Regler sind, nicht unbedingt die einfachste, die gefühlt einfache Sprache sind. Und Sprache, wo man viel mehr Syntaxregler lernen muss und Kontrollstrukturen, die kommen uns viel einfacher vor. Und das ist, also ich weiß ja zu Recht, was ich davon halte, ob ich es jetzt einfacher finde oder nicht. Und ich bin eigentlich der Meinung, also ich würde da auch zustimmen, ja, wenig Regler, dann müsste ja eigentlich der Mensch einfach die befolgen, ganz stur, und dann hat er es kapiert. Aber scheinbar ist es nicht so irgendwie. Die Leute wollen lieber mehr lernen und dann, oder vielleicht weniger Gleiches, mehr Unterschiedliches. Vielleicht fällt das einfacher, viele Schlüsselwörter, dann, die sind alle unterschiedlich, dann kann man sich das alles unterschiedlich merken.
Wie ist das nochmal mit MIPS?
Mit
MIPS oder beliebig andere Assemblersprache, da gibt es ja auch ganz wenig eigentlich.
Bei der Assemblersprache, ja, da gibt es auch zwei so Familien, die halt so ganz minimalistisch sind und die ganz viel mitbringen. Und die Frage ist, was ist beliebter? Und
aber die sind halt ähnlich in der Sinne, dass es halt auch relativ wenig gibt, aber es trotzdem sehr schwierig ist zum Lernen.
Ja, es ist schwierig zum Lernen, obwohl es wenig gibt.
Genau.
Und das ist so, ja, irgendwie so, es scheint wie ein Widerspruch zu sein. Und da ist die Frage, ob wir Menschen einfach auch so Syntaktik-Sugar brauchen. So Sachen, die halt bequem sind. Also vorher, da habe ich das Programm hier mit einer Temperatureinheit gehabt und habe mich auch so gefragt, naja, eigentlich brauchen wir doch nur noch Kelvin. Die SI-Einheit, die reichen uns doch völlig aus. Wir brauchen nichts, keine andere physikalische Einheit mehr als die SI-Einheit, weil mit denen können wir alles ausdrücken. Das wäre einfach. Also puristisch, minimalistisch. Aber scheinbar haben die Leute ein Gefühl für eine Vielzahl an Einheiten, die sie alle umrechnen müssen und so, die man alle lernen muss. Also im Angloamerikanischen, da ist ja der Horror. Aber scheinbar gefällt das denen ganz gut. Und das ist so ein bisschen.
Die Körpertemperatur weiß man halt auswendig eher in Celsius als wie in Kelvin.
Ja, ja, aber das ist doch ein bisschen komisch, oder?
Auch für Wasser. Wenn du gerade Celsius wie viel Kelvin hast.
Ja, aber dafür musst du dann halt umrechnen. Ja. Und also mein Tickle ist ja, war mal super beliebt, ist jetzt aus meiner Sicht halt eine Liebhabersprache. Das hat sicher den einen Grund, dass sie sich nie richtig positioniert haben, sondern so in der Mitte waren. Und eher auf der einen Seite, eher auf der anderen Seite. Und das ist halt eine blöde Situation, man sollte nie so zwischen den Stühlen sitzen. Aber zum anderen, glaube ich, liegt es auch daran, dass es halt vom Konzept eher so in die Lisp-Richtung geht. Wenig Regler, und ich glaube, das fällt schwerer, so eine Sprache zum Lernen, oder die Leute machen es nicht so gern. Und naja, wenn man Lisp und C vergleicht, da ist auch irgendwie klar, dass jetzt C, die Algo-Richtung, das sind die momentan die populäre Sprache sind und nicht gerade Lisp. Ja, und das ist so ein bisschen, also, ja, vielleicht so eine Beobachtung, dass die beliebte Sprache und deshalb vielleicht auch die in der Wahrnehmung einfachere Sprache, die sind, die eigentlich komplizierter sind. Ja, so will ich hier mal schließen. mit meinem Kleiner, mit meiner kleinen Einführung zu Tickle. Ich denke, ich habe die Frage ganz gut beantworten können. Also scheinbar hilft es doch, ein Buch zum Lesen, und da braucht man gar nicht so arg viel Praxis. Vielleicht halte ich in einem halben oder einem Jahr mal einen Vortrag Advanced Tickle oder sowas, wenn ich dann auch tatsächlich mal damit programmiert habe. Ja, und dann danke für euer Dasein.